Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen, und ich habe heute einen Gast dabei. Wir werden gemeinsam uns das Thema Holz als Werkstoff, als Baustoff ganz genau anschauen, weil laut meinem Gast das sehr, sehr underrated ist. Holz kann viel mehr und wird in vielen Bereichen einfach total falsch eingesetzt. Und wer eignet sich besser wie jemand, der unglaublich viel Holzhäuser baut? Ich rede mit einem der Vorstände von der DFH. Das ist eine Fertighausgesellschaft, die drei Töchter hat und sie in Deutschland in der Lage sind, insgesamt, wenn der Markt es wollte, könnten sie 6000 Häuser mehr bauen. Schön, dass du da bist, Sascha.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Achim. Auch schön, hier zu sein.
Der Sascha Witaschek ist eigentlich, sagen wir mal, in dem Unternehmen schon von klein auf, von der Pike auf groß geworden, über das ganze Thema Verkauf, Marketing und so weiter, und ist jetzt am Ende, im Vorstand und verantwortet es das in ganz Deutschland, oder ist es auch über Deutschland hinaus, weiß ich gar nicht, sag mal.
Wir sind derzeit nur in Deutschland tätig und wir sagen das immer ganz gerne, in Deutschland außer Inseln.
Okay, das macht er nicht, wegen der Anlieferung.
Ganz genau, ja.
Kann ich mir vorstellen. Einer von unseren Entwicklern sitzt auf einer ostfriesischen Insel, der kriegt quasi kein Fertighaus von euch.
Leider nicht, nein.
Ja, das heißt, ihr macht mit dem, was ihr tut, eigentlich nur Holz als Fertighaus. Ist das richtig?
Jein. Wir arbeiten vorwiegend mit Holz. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass man das ein oder andere auch mal ein Stahlträger einziehen muss, aus statischen Gründen. Du hattest jetzt im Intro gesagt, dass wir drei Marken haben. Das ist in unserer alten Welt korrekt. Wir haben aber vor knapp 2 Jahren auch die Einsteinhaus gegründet. Das heißt, wir haben dort auch eine Art Holzstein. Wie man das so sagen kann, der nennt sich Holzspan-Schalungstein. Das ist quasi Holzspan getunkt im Beton und man hat einen massiven Stein zu 70% bestehend aus Holz. Also wir wollen quasi alle Ansprüche im Wohn- und im Bauen bedienen. Und Holz ist da immer der Kern, um den wir uns drehen, selbst wenn es massiv werden sollte.
Das ist ja spannend. Das heißt, ihr nehmt in diesem, das ist so quasi eine Art Start-up, wo ihr da gemacht habt, oder wie Einstein,
das kann man sich das so vorstellen. Schön, dass du das genauso sagst. Ja, wir nennen es Startup im Konzern. Das macht es natürlich den Kollegen in dem Startup wesentlich einfacher. Aber ja, wir können das als Startup deklarieren.
Das Corporate Startup ist da, glaube ich, der.
Ja,
der,
genau.
Aber also Holzstein in Beton getunkt, kommt danach sowas raus wie ein Legostein? Ist das quasi so verkoppelbar oder kann man sich das vorstellen wie ganz normale Steine?
Koppelbar ist nicht notwendig, weil die Steine bei uns im Werk verklebt werden. Wir haben quasi eine massive Wand und auch ein massives Haus, so wie die Kunden, die noch nicht so sehr den Holz im Fokus haben, das wünschen, aber mit allen Vorteilen des Fertighauses und des Fertigbaus. Also wir haben vorgefertigte Wände, die aber massiv hergestellt wurden.
Jetzt kommen wir quasi auch schon zu einem deiner Lieblingsthemen, wo du mir gesagt hast, das Thema serielles Bauen. Ich dachte gerade an Lego, ja, ich als baue das Ding auf der Baustelle zusammen. Du hast mir gesagt, serielles Bauen wird oft falsch interpretiert. Was sagt da der Endkunde oder wie nimmt man das falsch wahr?
Ja, wir werden oft in einen Topf geschmissen mit dem modularen Bauen. Seriell und modular, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung oft eins, und das müssen wir auseinanderziehen. Modular bedeutet, ich habe ein Baumodul und muss das nur noch auf der Baustelle Modul für Modul, also Wohneinheit für Wohneinheit oder Quadratmeter für Quadratmeter zusammenbauen. Das serielle Bauen, was wir ja betreiben seit jeher, bedeutet, wir haben einen sehr hohen Vorfertigungsgrad.
Und das erklärt uns der Sascha in ein paar Sekunden. Nächste Woche im Bauimpulse-Podcast wird uns der Marius Münster, ein Handwerker aus dem Großraum Stuttgart, erklären, wie er das Unternehmen strategisch geändert hat in Richtung Privatkundengeschäft, was er alles da tut, dass die Privatkunden extrem happy sind mit dem, was sie tun, wie er dort Marktführer geworden ist in dem Segment und warum es da so sehr um die Qualität geht, nicht nur in die Ausführung, sondern auch im Verkauf. Das gibt's nächste Woche. Und wenn du, liebe Hörer, keine Podcast-Folge verpassen willst, dann abonnier doch einfach den Podcast in deiner Lieblings-Podcast-App oder folge ihm auf Spotify. Jetzt aber viel Spaß beim Weiterhören mit Sascha.
Also die ganzen Wände kommen bei uns aus der Produktion raus, werden auf die Baustelle geliefert und da noch zusammengebaut. Das ist nicht weit vom modularen Bauen weg. Also der einzige Vorteil, den wir da haben, oder einer der großen Vorteile sogar, den wir da haben, ist, dass wir nicht zu viel Luft transportieren wie beim modularen Bauen. Also während ich da ein Holzgerüst habe, was quasi innen vielleicht schon ausgebaut ist, aber sonst hohl, und ich das über die Autobahn fahren lasse, haben wir quasi auf zwei großen LKWs ein Haus stehen, weil die Wände so nah aneinander sind.
Das ist quasi wie bei IKEA.
Wie bei IKEA, genau. Ohne Anleitung zum Ausbauen oder Aufbauen, weil das machen unsere Monteure vor Ort.
Die brauchen, die müssen es aber wissen, wie es geht.
Ja, genau. Die müssen wissen, wie es geht.
Also genau. Es ist eher der Playmobil-Gedanke, wenn man so sagt. Ja, weil bei Playmobil kommen ja auch die Wände. Ich erinnere mich, als Kind hatte ich Playmobil, die Westernstadt zum Beispiel, ja. Da kriegt man auch so zusammengesteckt, die Wände steckt rein, das Dach, legt die Decke drauf quasi und irgendwo setzt man das Dach drauf.
Etwas größer und weniger fragil, aber das gleiche System, ja.
Der ist sehr, sehr cool. Du hast gesagt, du bist ein großer Fan und du findest es unglaublich schlimm oder schlecht, wie das Thema Holz eigentlich als Werkstoff in der Bevölkerung, in der breiten Masse gar nicht so angekommen ist mit all den Vorteilen.
Genau. Wir sehen da nicht nur die Bevölkerung, wo es nicht angekommen ist, sondern auch die Politik tut da nicht viel für, dass Holzbau wirklich interessant wird. Ich kann das schön plakativ an einem Beispiel festmachen. Wir haben seit einiger Zeit eine Förderung, klimafreundlicher Neubau. Mhm. Da beziehen wir uns darauf, wie viel CO2 emittiert das Gebäude während der Nutzung, also in seinem Lebenszyklus. Das heißt, von Gebäude steht und wird bezogen über eine Laufzeit von 50 Jahren.
Wie viel CO2? Klassische Abschreibungszeit.
Ganz genau, ganz genau. Mhm. Was wir nicht betrachten, ist der Herstellungsprozess. Und das halte ich für hochproblematisch, weil letztendlich kann ich alles dahinstellen. Hauptsache, ich erfülle die Energiestandards. Also ist das ein Betongebäude, was durchaus sehr viel CO2 emittiert durch den Werkstoff während der Herstellung? Mhm. Bin ich nicht so grün, wie das eigentlich notwendig wäre in der aktuellen Zeit? Baue ich das gleiche Gebäude aus Holz? Habe ich einen Werkstoff verwendet, der in der Herstellung wenig CO2 emittiert und viel mehr CO2 einspeichert? Mhm. Das heißt, die Vorteile auf ökologischer Sicht, die liegen auf der Hand. Die werden aber nicht nach draußen getragen und, was ich persönlich viel schlimmer finde, die werden auch gar nicht gefördert. Das heißt, wird es nicht gefördert, wird es vom Bauherrn auch nicht gefordert. Mhm. Und dementsprechend bauen wir weiter Gebäude, die nicht so sauber sind, wie es eigentlich notwendig wäre, um der Klimakrise zu begegnen.
Und nachher im Betrieb hat Herr Holz ja wahrscheinlich auch verschiedene Vorteile im Vergleich jetzt zu, also wenn man die Dämmung nimmt, ja, Kunststoff oder, also ja. Ich sage immer, das, was man in den letzten Jahren da auch draußen auf die Häuser drauf macht, ist ja in 20, 30 Jahren Sondermüll, diese ganze Styropor und das ganze Zeug. Wie ist es mit den Dämmeigenschaften?
Also das Holz an sich, wir bauen ja keine massiven Holzwände. Wir bauen das Skelett. Wir dämmen mit einer Mineralwolle und wir stellen auch ein ganz normales Wärmedämmverbundsystem her. Also wir arbeiten auch nicht mit Styropor direkt, aber mit einem ähnlichen Werkstoff, wollen aber auch perspektivisch auf Holzfaser-Weichstoffplatten irgendwann umsteigen. Da ist aber wieder die Problematik, dann kann sich das der Bauherr mitunter vielleicht gar nicht mehr leisten. Also wir wissen schon, wie teuer Bauen ist, und ich glaube, deine Zuhörer wissen das ja auch, wie teuer Bauen geworden ist. Dementsprechend müssen wir schauen, dass wir die Kosten im Griff halten, und wir könnten noch ökologischer sein, viel ökologischer. Aber am Schluss muss es ja auch noch jemand bezahlen können.
Ja, und deswegen dein Appell vielleicht, ja, zu sagen, warum ist es nicht in der Förderung drin? Weil, wenn man diesen Teil fördern würde, dann könnte man diesen, also wenn du sagst, hey, wir haben die Chancen, noch ökologischer zu sein, ist es natürlich total vernünftig zu sagen, wie kriegt man das als Gesellschaft finanziert, dass das attraktiver wird.
Genau.
Wir haben ja bei den Zuhörern ja auch viele Handwerker, ausführendes Gewerk, Chefs, Führungskräfte. Und wenn jetzt so ein serielles Haus da hingestellt wird, wie sieht es dann mit der Haustechnik aus? Wie sieht es mit dem Innenausbau aus? Wie sieht es mit den klassischen Dienstleistungen aus, die diesen Handwerker macht? Übernimmt ihr die alle? Machen das die Kunden in Eigenleistung? Wie ist da das Geschäftsmodell?
Wir bieten alle Möglichkeiten. Mhm. Also unser Kunde kann quasi ins nackige Haus einziehen. Das ist quasi von außen fertig. Das ist Wind und Wetter geschützt, dieses Gebäude. Nennen wir es mal Rohbau Plus. Mhm. Und innen drin kann der Kunde alles noch selbst machen. Der fährt in den Baumarkt, der kauft sich alle Materialien, die er braucht, bis hin zu, wir liefern dem Kunden alle Materialien, die der braucht. zeigen ihm auch teilweise in einer eigenen Ausbauakademie, wie der zum Beispiel den Trockenausbau selbst macht, bis hin aber auch zum schlüsselfertigen Haus mit unserem Partnerunternehmen. Was ich immer sage ist, wenn der Kunde bei uns eine Leistung nicht bezieht, eine Dienstleistung, und einen Partner ins Boot holt, also den Estrichleger extern beauftragt oder den Heizungsbauer, dann finden die Handwerker bei uns quasi die Traumbaustelle vor, weil es gibt keine Überraschungen. Es ist seriell gefertigt, es entspricht alles unseren Standards. Teilweise ist sogar das Material schon vor Ort, so wie das für das Gebäude gebraucht wird, in der Größenordnung, wie das benötigt wird. Und man muss nur noch einbauen. Ich weiß ganz genau, und das werden in deiner Zuhörerschaft natürlich jetzt auch die Elektriker wahrscheinlich bestätigen, die bringen natürlich auch gerne ihr eigenes Material mit, aber auch das ist in Ordnung und funktioniert.
Das ist, sagen wir mal so, es gibt wahrscheinlich einen größeren Graubereich, das Thema Gewährleistung, wo man sagt, okay, dann genau. im Elektrikerbereich, gerade im Elektrikerbereich auch noch das Thema Sicherheit. Ja, richtig. Also das du kannst ja nicht deinen Sicherungskasten selber machen oder sonst was, ja. Und bei dem Haustechnik, ist auch ein bisschen die Frage Richtung Haustechnik. Ich meine, zum Baumarkt fahren und einen Trockenausbau machen, ist halt nochmal was anderes, wie zu sagen, ich schließe die Wärmepumpe an, mache den hydraulischen Abgleich.
Richtig, ganz genau. Also ich würde auch jedem Kunden empfehlen, wenn er da gar keine Expertise drin hat, den Handwerker hinzuzuziehen. Die Technik ist sehr komplex geworden, das muss man sagen, auch wenn es mittlerweile sehr gute Bausätze gibt. Also wir arbeiten mit einem Heizungsbauer zusammen, der macht das im großen Stil. Der baut für die Kunden quasi doch mal diesen Lego-Satz oder Lego-Technik ist dann eher der vergleichbare Punkt, wo man sagt, öffne Paket A, hol Muffe B und steck wie folgt an. Also das ist so ein System, was dort angeboten wird. Das finde ich auch sehr clever, aber ich würde es niemandem empfehlen, der gar keine Expertise in dem Bereich hat. Ich meine, der Beruf, der wird nicht umsonst gelernt. Und es gibt auch keine, nicht für Spaß, da Meisterschulen, weil das ist einfach
so. Aber um im Thema Holzbau zu bleiben, ja, der, sagen wir mal, die Transformation der verschiedenen Prozesse, ja, von früher, ganz früher, habe ich mir das Holz als quasi Meterware auf die Baustelle liefern lassen als Zimmermann, hatte dann meine Säge und habe das dann vor Ort irgendwie zurechtgesägt. Und dann kam irgendwann, ich kann mir diese Sachen bestellen, schon zugeschnitten mit der richtigen Befestigung und so weiter. Und jetzt haben wir im seriellen Bauen, dass eben die ganzen Platten schon kommen. Genau. Und so ähnlich ist es ja in anderen Gewerken auch. Und ich denke, wenn wir mal die Perspektive Fachkräftemangel angucken und du sagst, okay, es ist für den Laien nicht, funktioniert es vielleicht nicht, aber es funktioniert vielleicht für Fachkräfte auf einer einfachen Basis oder Quereinsteiger zu sagen, pass mal auf, bis zu einem gewissen Punkt könnt ihr die Heizungsanlage aufbauen und am Schluss kommt halt noch der Kundendienst, der die Abnahme macht oder der halt dann nochmal die Qualitätskontrolle macht. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und am Ende ist es, glaube ich, wenn man sich überlegt, wie viel gebaut werden sollte, wie viel gebaut werden muss, und aber auch, das ist noch ein großes Fragezeichen, das ich an dich habe zum Thema Bestand, ja, Sanierung im Bestand. Weil zum Beispiel eher in meiner Gegend, Stuttgarter Raum und so weiter, ist es, sagen wir mal, die Nachverdichtung, so ein Stichwort, ja, diese grüne Fläche, wo gibt's mein Grundstück, wo kann ich draufbauen, ist politisch weniger gewollt, wie zu sagen, hey, hier haben wir irgendwo was, es wird abgerissen, es wird in vielen Stöcken neu gebaut, oder ich habe ein Haus, das ich gar nicht abreißen will, das ich sanieren will. Was meinst du zum Thema Sanierung als Fertighausbauer?
Ja, spannendes Thema, also wirklich spannendes Thema. Du hast jetzt mehrere Sachen angesprochen, auf die ich auch antworten möchte. Einmal, Sanierung ist ein Liebhaberprojekt. Also es gibt aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive nur einen gewissen Teil an Gebäuden, der sich zu sanieren lohnt. Sagen wir mal, alles, was bis zu den 90ern gebaut wurde oder Mitte 80er, das kann nicht saniert werden. Zumindest nicht so, dass es für den privaten Bauherrn kosteneffizient ist. Weil wir finden dort Dinge vor, von denen wir nicht wissen, dass wir sie vorfinden, bevor wir nicht anfangen mit dem Umbau. Wir müssen auf extrem hohe Energiestandards ertüchtigen und da fallen enorme Kosten an. Also da ist es wirklich einfacher zu sagen, ich nehme dieses Gebäude, ich reiß das weg und baue neu drauf, statt das ganze Gebäude zu sanieren. Vielleicht auch ein paar Gebäude, wo sich das rechnet, aber wir hatten mal mit einem seriellen Sanierer gesprochen. Da ging es darum, ob der von uns vielleicht potenziell die Wände bestellt, wenn der irgendwie die Gebäude umbaut. Und der hat uns Summen genannt und Zeitfenster. Da haben wir gesagt, das ist für uns kein Case. Das ist nicht interessant für unsere Kunden, weil es einfach zu teuer wird. Weil diesen Energiestandard zu erreichen, den wir da haben, und die Entsorgung und der Ausbau, das frisst einfach unheimlich viele Ressourcen. Und was hat der Kunde am Schluss? Immer noch nicht das Haus, was er sich gewünscht hat. Er ist vielleicht im Grundriss dann ja immer noch gefangen. Und er hat diesen alten 60er, 70er Jahre Grundriss. Mein Schwiegervater hat ein altes Haus aus den 60ern gekauft. Ja, da muss ich mich ducken. Ich bin 1,87 groß und ich kann nicht aufrecht gehen in diesem Gebäude. Das ist ja nicht das, was die Kunden heutzutage wollen. Und das ist auch nicht das Wohngefühl, was die Kunden wollen. Das wäre so der erste Punkt, warum ich sage,
Frage, die ich da kurz reingehe, das kann ich mir gut vorstellen, was du sagst, aber wie ist es bei Reihenhäusern zum Beispiel? Ja, da kaufst du dein Reihenhaus, ja, und da gehst du ja nicht hin und sagst, so, ich reiße jetzt dieses kleine Ding hier ab und brauche neu. Das haben ja ganz viele.
Genau. Da muss ich einen großen Geldbeutel mitbringen. Also beim Reihenhaus kann ich ja schon mal beachten, ich habe schon mal zwei Seiten, an die ich nicht rankomme. Das sind die Nachbarwände, links und rechts. Also wenn ich so ein Mittelreihenhaus habe, dann kann ich an die Wände schon mal nicht dran. An die anderen zwei kann ich durchaus von außen nochmal die Dämmung draufbringen. Aber ich bin natürlich da auch nicht so frei wie beim freistehenden Einfamilienhaus. Ja. Ich kann nicht das Dach neu decken und kann dann da vielleicht die Dämmung erhöhen. Dann haben wir einen Dachüberstand im Vergleich zum Nachbargebäude. Mhm. Also auch da ist das nicht wirklich schön am Ende des Tages, wenn wir das machen. Das heißt, sanieren geht in einigen Fällen, aber längst nicht in allen und auch erst recht nicht kosteneffizient für unsere Kunden. Habe ich ein Gebäude aus den Mitte 80ern in den 90ern, dann ist das wesentlich einfacher gemacht. Ich habe eine solide Wand, ich habe was Gutes hergestellt, ich habe eine solide Verrohrung, vielleicht auch eine Fußbodenheizung schon drin und muss dann nur noch in Anführungszeichen vielleicht eine Dämmung auf die Außenwand bringen, die Fenster tauschen, eine Gefachdämmung einbringen. Aber auch da, das verschlingt schon wahnsinnig viel Geld. Und das bei den Immobilienpreisen für Bestandsimmobilien ist auch wieder kein wirklicher Case für den privaten Häuslebauer, der vielleicht das Gebäude, was er saniert, nicht geerbt hat.
Ja, zum Beispiel. Aber das ist ein ganz anderes Thema noch. Sagen wir mal, wenn wir von diesen handwerkfachlichen Energiethemen mal weggucken, der Markt bewegt sich ja mit dem Thema Zinsen. Ja.
Ja.
Ich habe, wie lang war jetzt diese Niedrigzinsphase? Jetzt steigt es ein bisschen an. Man denkt immer so, okay, von 1,5 auf 3 ist ja nicht so viel, ja. Aber wenn die Leute, die sich das finanzieren wollen, die können es dann auf einmal überhaupt nicht mehr finanzieren. Wie merkt ihr das für euch?
Das ist ja, also 2022 machen wir uns da nichts vor. Da ist die gesamte Baubranche wie gegen eine Wand gerannt. Wer noch Bestand hatte oder Auftragsbestand hatte, dem ging's gut. Also das unserer Industrie zum Beispiel, wir konnten oder können das lange durchstehen, diese Durststrecke. Aber nicht mehr jeder kann sich das Bauen leisten. Also wir reden ja nicht von 3%. Ich selbst habe letztes Jahr finanziert für 3,9%. Habe ich schon mit den Ohren geschlackert, weil ich kenne es ja aus der Praxis. Wir haben Kunden hier mit 0,9 finanziert und weniger. Das macht natürlich in der monatlichen Belastung macht das schnell mal 1.000 Euro und mehr aus, wenn man das mal hochrechnet, was Bauen auch mittlerweile kostet. Bauen ist teuer geworden und der Zins ist gestiegen. Das ist eigentlich unsere Hauptproblematik, die wir haben. Jetzt geht der Zins wieder runter.
Ja.
Das tut gut, keine Frage. Aber wir müssen Bauen auch wieder günstiger machen und attraktiver machen.
Wie ist es mit den Grundstücken? Ich meine, als Fertighausbau, die Kunden müssen sich die Grundstücke wahrscheinlich selber besorgen oder über Grundstückmakler oder so. Genau. Und dann, wie läuft der Prozess ab? Ich kann mir das nur so halb vorstellen. Also ich sehe irgendwo ein Grundstück in meinem Ort und sage, boah, das hätte ich gern, merke, okay, das kann ich mir sogar kaufen, weil der das besitzt, ist der Schwager von dem Nachbar vom Onkel oder so.
So kann ich mir das vorstellen. So läuft das häufig, ja.
Also ist das Off-Market-Strategie, ja, sozusagen, oder der Alte, der da ist halt leider verstorben, der hat sich das immer freigehalten, aus welchem Grund auch immer. Und dann brauche ich da einen Architekt oder wie läuft es?
Wir haben die Architekten für unsere Kunden. Die kennen unser Produkt. Die fahren mit unseren Kunden auf das Grundstück. Die planen das Haus gegebenenfalls auch nochmal um, wenn es notwendig ist, wenn das die Vorschriften vor Ort so vorgeben. Aber der Kunde muss sich da nicht um den Architekten bemühen. Also wie gesagt, wir wollen sehr seriell denken und das betrifft nicht nur die Produktion, sondern den gesamten Prozess. Und wie das mit dem Grundstück abläuft, das ist auch sehr spannend. Vielleicht da kleine Insights auch für die Zuhörer. Die Grundstückssituation ist wieder entspannter geworden. Früher haben wir gesagt, zu der Niedrigzinsphase, das Grundstück ist das Nadelöhr für das Projekt, ob wir das überhaupt realisieren können. Jetzt ist das Nadelöhr die Finanzierung geworden. Grundstücke gibt's mittlerweile recht viele. Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, es werden von vielen Gemeinden keine Grundstücke oder Baugebiete mehr erschlossen, was ich persönlich für fundamental falsch halte, weil wir reden da immer von der Flächenverdichtung, das hast du ja auch gerade gesagt. Aber wenn ich jetzt hier bei mir im Hunsrück aus dem Fenster rausschaue und gucke mir die brachen Flächen an und sehe da eine Wiese, wo nichts drauf gedeiht, weil irgendwo sind auch Felder, da wird gesprüht und machen wir uns auch nichts vor, Pestizide verteilen sich und am Schluss habe ich da eine Wiese. Da krabbelt die Fliege rum, da kriegt vielleicht ein Würmchen, aber mehr auch nicht. Die Flächenverdichtung ist da nicht unser Problem. Vielmehr ist unser Problem, und vielleicht sage ich das mal sehr polemisch, der Steingarten, den wir zulassen, dass unsere Kunden die herstellen. Die blanke Wiese am Einfamilienhaus. Wir können die Flächenverdichtung so ein bisschen ausheben oder die Effekte der Flächenverdichtung, wenn wir vielleicht keine Vorschrift machen, sondern ich bin eher ein Freund davon, Anreize zu schaffen, dass man seinen Garten auch schön begrünt und was für die Natur herstellt.
Das ist Gegenteil eigentlich notwendig. Du brauchst nicht eine Nachverdichtung, sondern du musst ein bisschen Platz schaffen, dass du in den Städten, in den Vororten und so weiter eben auch diese Grünstreifen hast. Ja.
Genau, auch in den Gärten, das ist ganz wichtig. Also wenn ich im Sommer im Garten liege und da schwirrt alles rum und die Fledermaus kascht sich noch die Insekten, dann weiß ich, ich habe ja ein schönes kleines Ökosystem geschaffen und ich persönlich freue mich da wahnsinnig drüber.
Ja, ist auch bestimmt so, ja. Du hast, als ich mit dir gesprochen habe, das ist eine ganz spannende Anekdote, das interessiert mich ein bisschen, wie es dazu kam. Joe Kelly, mit denen habt ihr zusammengearbeitet, ist ja auch so ein bisschen Verfechter oder so ein Machertyp. Wie kam es denn da dazu?
Das weiß ich schon kaum noch. Also wir haben mit Joey Kelly zusammengearbeitet, da hatte ich noch nicht mal eine Führungsrolle innewohnen, aber das ist schon wirklich sehr lange. Der kam ursprünglich dazu oder zu uns, dass wir unsere Verkäuferinnen und Verkäufer motivieren wollten und sind quasi für irgendwelche Challenges zu ihm auf den Hof gefahren und haben dann schnell festgestellt, dass er diese Machermentalität wirklich lebt. Das ist nicht nur Show, sondern der ist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit. Und dafür haben wir den dann auch genutzt, um den auch mal in die Werbung zu bringen natürlich, um dass Kunden oder potenzielle Kunden den Joey Kelly vor Ort in unseren Musterhäusern kennenlernen dürfen. Wir haben tolle Filme mit denen gedreht. Ich fand das immer wahnsinnig schön, mit dem zu arbeiten. Das hat uns wirklich viel gebracht, hat unseren Kunden auch viel gebracht und auch unseren Verkäuferinnen und Verkäufern viel gebracht. Das muss man
sagen. Deswegen, weil ich aus der Generation stamme, wo die Kelly Family eben hier bei den Mädels in der Schule so die absolute Fanbase hatte. Ja.
Vorwiegend Angelo, genau.
Ja, alle. Also ich glaube tatsächlich alle. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, ja, Podcast zum Thema Holz, was wären das, wo du sagen würdest, was könnten wir hier rausnehmen oder was könnten wir Richtung Politik oder Richtung anderen sagen, gibt es noch irgendein Signal, wo wir mit senden können, wo du sagst, hey, Leute, fragt mehr danach oder Leute, seht diesen Baustoff, hast du irgendeinen Appell noch, wo du sagst, das würde ich gerne wirklich mit auf den Weg geben?
Ja, ich habe tatsächlich zwei Botschaften, die ich senden wollen würde. Das eine ist das, was ich schon gesagt hatte, der Herstellungsprozess der Gebäude, dass wir den in den Fokus rücken und auch für Förderungen in den Fokus rücken. So, dass es, ich hatte es gerade schon mal in dem anderen Kontext gesagt, dass wir Anreize schaffen und keine Verbote. Also, dass wir wirklich sagen, wenn euer Gebäude in dem Herstellungsprozess diesen Wert an CO2-Emissionen unterschreitet, dann bekommt ihr. Das ist das, was sinnvoll ist. Dann schaffen wir wirklich nachhaltiges Wohnen und nachhaltige Gebäude. Mit Blick auf die, und das ist die zweite Botschaft, auf die KNN-Förderung. Das ist klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment. Wir haben ja immer sehr eingängige Namen für sowas. Das ist eine Förderung, die haben wir für uns schon ausgekehrt, weil wir sagen, das können wir so nicht bauen. Da wird verlangt, dass wir bei einer gewissen Gebäudegröße gewisse Anzahl an Ruheräumen herstellen. Stellen aber fest, wenn wir das machen, dann haben diese Ruheräume maximal 10 Quadratmeter, wir haben kein Wohnzimmer mehr, wir haben kein Esszimmer mehr, sondern wir haben wirklich klein oder große Einheiten oder große Gebäude mit vielen kleinen Einheiten. Das kann nicht die Zukunft sein, wie wir bauen wollen und wie wir wohnen wollen.
Das ist ja eher sozialer Wohnungsbau oder so. Genau, oder? Das geht, ich habe Großfamilien und brauche viele kleine Zimmer.
Genau, und das ist nicht das, wo es hingeht. Und sondern wir müssen auch gucken, dass Bauen auch gewissermaßen schön ist. Wenn ich hier bei uns im Hunsrück in die kleinen Ortschaften schaue, reden wir mal Richtung Verbot Einfamilienhaus, was ja auch schon häufiger mal in der Diskussion war, sondern wir brauchen nur noch mehr Familienhäuser und wir wollen keine Einfamilienhäuser mehr genehmigen, dann befinde ich mich irgendwo in so einer neuen deutschen Plattendystrophie wieder. Und habe dann Mehrfamilienhaus am Mehrfamilienhaus am Mehrfamilienhaus. Das ist ja auch nicht die Wohnform, die wir wünschen. Und je kleiner ich werde, jetzt gehen wir in diese KNN-Förderung zurück, umso mehr soziale Brennpunkte schaffe ich ja. Wenn ich viele Leute auf kleinen Raum zusammenführe, ist immer die Frage, wann ist der soziale Kipppunkt erreicht? Und das ist ja auch nicht das, was wir als Gesellschaft wünschen. Und der Appell geht eigentlich dahin, dass wir den Leuten nicht aufdiktieren, wie sie wohnen sollen, sondern gewissermaßen durch Anreize steuern, wie die Leute wohnen wollen. Das ist eigentlich das A und O.
Okay. Sagen wir mal, ich verstehe deinen Punkt vollkommen. Sagen wir mal so, es gibt halt auch verschiedene Geldbeutel, ja. Und je nachdem, wie und wo, muss ich halt sagen, okay, das kann ich mir nicht leisten oder das wird in fünf kalte Winter nicht. Es gibt die Erben, es gibt die sagen wir mal, die Mittelschicht.
Und bin ich bei dir.
Und nicht jeder, schätze ich mal, ist Teil eurer anvisierten Zielgruppe.
Ja, doch, eigentlich schon. Da kommen wir zur fünften Gesellschaft bei uns im Haus. Das ist die DEFA Wohnungsbau. Mhm. Mit der wollen wir bezahlbaren Wohnraum schaffen, aber ab 3 Wohneinheiten und mehr. Mhm. Also auch da haben wir es uns so ein bisschen zur Mission gemacht, dass wir einen günstigen Quadratmeterpreis anbieten können. Mhm. Aber das Wohnen nicht unattraktiv ist. Also wirklich schöne kleine Wohnungen herstellen, wo sich aber auch Familien wirklich drin wohlfühlen. Mhm. Und das ist alles machbar, wenn man es richtig angeht.
Ja, und wenn man es als Gesellschaft auch so wollen würde, gell?
Genau ja. Das, ja. Also wir müssen einen guten Mittelweg finden. Das ist das Thema.
Wenn ich jetzt Handwerker bin, ich bin jetzt Zuhörer und sage, ja, das ist alles schön und gut, aber ich habe hier mein Handwerksunternehmen, ich verstehe das auch. Würdest du sagen, dass Fertighausbau als Branche ein guter Partner ist für das lokale Handwerk? Oder
absolut.
Was gibt es so strategische Empfehlungen? Kann man irgendwie diese Partnerschaft suchen mit Fertighausbauern, mit euch? Wie ist da die Art, wie komme ich da hin?
Ich wünsche mir das. Das ist jetzt keine Eigenwerbung, aber ich wünsche mir, dass Handwerker auch auf uns zukommen. Es ist manchmal schwierig, Handwerker zu finden und machen wir uns nichts vor, viele Handwerker und auch deine Zuhörer werden das kennen, die waren einfach schlichtweg ausgebucht. Ich habe letztens eine Folge gehört, der Fliesenleger ist tot, war glaube ich der Titel. Ja. Das stand stellvertretend für das, was in der Branche eigentlich los war. Jetzt sind die Aufträge vielleicht etwas rarer gesät und nicht jeder Handwerker ist vollends ausgelastet. Dann sollen die Handwerker gerne den Kontakt zu uns suchen. Also wir Fertighausbauer, wir bauen tatsächlich noch, das muss man einfach auch so sagen. Es ist ja medial gerne ausgeschlachtet, dass in der Baubranche gar nichts mehr geht. Ganz im Gegenteil. Wir sehen ein hohes Bauinteresse und wir sehen auch wieder für das kommende Jahr etwas Wachstum in unserem Segment. Und warum sollen der gute Handwerker nicht von partizipieren?
Ja, und du hast vorher auch gesagt, ihr seid ein bisschen krisenfester, weil ihr längere Zeiten habt, Planungszeiten und so weiter.
Genau. Wir haben also die Gesamtbranche besprochen. Ich möchte nicht nur über uns reden. Wir machen in der gesamten Branche ziemlich viel richtig. Mhm. Wir hatten die Auftragsbücher alle ziemlich voll, als der Markt gegen die Wand gefahren ist, als der Zins gestiegen ist, als der erste Krieg in Europa jetzt losgetreten wurde. Das hat uns natürlich lange Zeit über die Runden geholfen und wir hatten die Möglichkeit, in der Zeit auch neue Aufträge zu akquirieren. Das tut uns einfach gut. Und darauf können sich dann eben Handwerker verlassen, dass wir diese Krisensicherheit einfach mitbringen.
Okay, das ist doch auf jeden Fall nochmal was richtig Gutes. Also als strategischer Partner zu sagen, ich suche mir 1, 2, 3 Fertighausbau in meiner Gegend oder deutschlandweit. Wir haben auch Zuhörer, die Montagen machen in ganz Deutschland. Insofern ist eigentlich ein cooler Schluss im Prinzip, weil ich habe gerade auf die Uhr geguckt und gesagt, hey, wir haben ja schon eine halbe Stunde rum. Ja, Sascha. Wahnsinn. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen über deinen Insights zu geben, über deine Branche, über den Werkstoff. Und mit dem Tipp am Schluss für die Handwerker finde ich auch auf jeden Fall wertvoll. Danke dir dafür.
Ja, danke dir, Achim, dass ich auch über das, was uns wichtig ist, sprechen durfte. Und du hast in deinem Briefing geschrieben, keine Eigenwerbung, aber dass ich die Handwerker vielleicht wachrütteln konnte, freue ich mich auch sehr drüber.
Danke dir. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.